Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
baby. Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks. Wir sind zurück mit der Preview auf das Spiel in Woche 2 der Seahawks bei den New England Patriots, und wie immer mache ich das Ganze nicht allein, sondern habe noch einen Experten bei mir, und das ist der Daniel heute. Moin Daniel.
Moin Henry, ich glaube in dieser Konstellation zum ersten Mal.
Ich meine auch, ja. Ich glaube, wir haben schon mal in einer Dreierkonstellation irgendwie aufgenommen.
Ja, das kann sein, aber so auf jeden Fall noch nicht.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, es könnte sich eine gute Kombi rausstellen, weil wenn wir jetzt auch direkt gegen die Patriots dann gewinnen, dann müssen wir das auf jeden Fall öfters machen. Aber so ist es. Machen wir erstmal die Seahawks-News und dann gehen wir rein und schauen auf das Spiel gegen die Patriots.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, da gibt's ein paar News und Injury-Updates. Die Seahawks haben jetzt unter der Woche den Vertrag von Wide Receiver DK Metcalf restrukturiert und sparen damit in diesem Jahr vorerst mal 9,5 Millionen Dollar an Cap-Space ein. Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Seahawks nur noch 1-2 Millionen Dollar an Capspace hatten, dadurch an Flexibilität gewinnen und ja, noch den ein oder anderen Move, wenn gewollt, wenn nötig, machen könnten, um einen externen Free Agent zu verpflichten mit dem neu gewonnenen Capspace. Man könnte ihn natürlich auch mit ins nächste Jahr mit reinnehmen, aber ja, es ist, glaube ich, besser jetzt als später der gute Zeitpunkt, um eine Restrukturierung zu machen, weil es eben so ist, dass Spieler, eben jetzt DK Metcalf, dessen Gehalt eben da restrukturiert wurde, jede Woche auch Gamechecks bekommen, also von Woche zu Woche wird auch das Geld, das man restrukturieren kann, geringer, also an Capspace, das man dann einsparen kann. Und ja, es könnte nämlich auch ein Zeichen eben dazu sein, dass man vielleicht sowieso mit DK Metcalf verlängern möchte, weil man jetzt eben auch diese Restrukturierung macht, dass man damit komfortabel ist. Und ja, was bedeutet das für die kommenden Jahre? Also man spart jetzt 2024 vorerst mal 9,5 Millionen Dollar Capspace ein und hat 7,125 Millionen davon in drei Void Years abgeschrieben, also 2026, 27 und 28 nach dem Vertragsende. Und eine weitere Beobachtung, die ich so gemacht habe, war eigentlich auch, dass die Seahawks das jetzt mit DK Metcalf gemacht haben und beispielsweise nicht mit Geno Smith. Da hatten sie zwar auch eine Restrukturierung gemacht gehabt in der Offseason, aber das ging dann nur um den Roster-Bonus und nicht das Salary von Geno Smith. Das nur als kleine Fact am Rande dazu. Und ja, dazu jetzt noch ein paar Injury-Updates zum Spiel gegen die Patriots. Also wir nehmen jetzt auf am Freitagmittag und haben dementsprechend nur den Injury-Report von Donnerstag. Und ja, nicht trainiert zum zweiten Mal in Folge hat Running Back Kenneth Walker. Dazu ist Uchenna Nwosu natürlich weiterhin noch raus. Tight End Pharaoh Brown hat nicht trainiert und auch Tackle George Fant. Man muss aber dazu sagen, bei Fant ist es eigentlich sogar ein positives Zeichen, dass er nicht direkt auf IR gesetzt wurde, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, aber als ich die Verletzungen gesehen habe, das sah ja nach Non-Contact Injury aus, dachte ich eigentlich direkt irgendwie an, keine Ahnung, Kreuzband oder sowas in die Richtung, oder?
Ja, ich habe auch sofort gedacht, dass das jetzt an der Stelle auch für den Second String Tackle die Saison gewesen ist, und wir dann mit Stone Forsythe oder jemanden, den man jetzt mit dem Salary Cap, den du gerade sehr schön aufgeschlüsselt hast, noch dazu holen könnte, was ja früh in der Saison noch möglich wäre. Es wird nicht besser mit den verfügbaren Tackles, würde ich sagen, gerade, also in Woche 1 ist ja jetzt oder so sehr viel passiert, auch bei anderen Teams, die Cardinals, ich glaube die Rams, alle, also die halbe NFC West hat irgendwie einen Tackle verloren, da jetzt nochmal irgendwie drauf zu gehen, das wäre ja jetzt möglich. Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie bei 13, irgendwas für den Rest der Saison. Vielleicht sagt man jetzt auch einfach, wir gehen jetzt mit dem, was wir haben, gucken, dass wir Fant schnellstmöglich zurückbekommen, wenn es nichts weiter Schlimmeres gewesen ist.
Und, wie gesagt, man gibt sich da einfach selber Flexibilität. Ja. Das heißt ja nicht, dass man den Cap-Space nicht mit den
nächsten Jahren reinnehmen kann. Ich meine, wir haben es in der einen Saison gesehen, als man irgendwann Marshawn Lynch und Robert Turbin ganz spät zurückholen musste, weil alle Running Backs kaputt waren. Und da war es gut, dass du nochmal irgendwie 9 Millionen rumliegen hattest, mit denen du dann noch was spät in der Saison machen konntest. Also du hast es angesprochen, wenn man jetzt restrukturiert, hat man da noch Geld, was man restrukturieren kann. Macht man das später, wird schwieriger. Also wenn, dann muss man es jetzt tun.
Und was man auch mit dazu sehen muss, das ist ja auch was Howie Roseman bei den Eagles gerne macht, ist, dass es quasi dann Inflationsfaktor sozusagen gibt. Also die Void Years, die 2026, 27 und 28 drinstehen, die machen prozentual am Cap Space weniger aus als jetzt sozusagen, weil der Cap Space ja steigt. Zumindest gehen wir davon aus, dass er steigen wird. Genau.
Aber gibt ja wieder eine Taylor Swift-Saison, also wird das schon gehen.
Und ja, ich muss auch dazu sagen, das sind übrigens auch Sachen, die Seahawks irgendwie in der Vergangenheit nicht so oft gemacht haben, glaube ich. Salary-Cap-Guru Matt Thomas, glaube ich. Da hat man
hat sich jetzt geändert dahingehend, dass man da in Void Years geht. Also Draymond Jones hat auch ein paar auf dem Vertrag. DK hat jetzt ein paar auf dem Vertrag gekriegt. Eigentlich etwas, also die Kreditkarte wurde unter John Schneider früher auf jeden Fall nicht so stark benutzt. Also man kann ja jetzt sagen, unter Pete Carroll nicht so stark benutzt. Der macht das ja jetzt alleine. Vielleicht sieht das jetzt anders aus.
Vielleicht ist es ja Mike McDonald Einfluss, wer weiß.
Ja, genau.
Nein, wahrscheinlich nicht, aber gut. Wir waren jetzt ein bisschen abgeschweift jetzt, aber ja, ist eigentlich ganz interessant, da trotzdem mal drüber zu sprechen, über sowas. Limited Participation im Training waren noch Linebacker Tyrell Dodson und Jerome Baker, Wide Receiver Tyler Lockett, Draymond Jones und die beiden Cornerbacks Rick Woolen und Trey Brown. Normalerweise dürfte man aber davon ausgehen, dass die auch am Sonntag einsatzbereit sind. Full Participation,
Da würde ich eigentlich mir jetzt keine großartigen Sorgen machen. Also du hast es eben gesagt, Chandler Nwosu wurde von vornherein ausgeschlossen. Alle anderen sind da immer, glaube ich, eine Day-to-Day-Entscheidung und kleine Wehwehchen haben die alle unter der Woche. Das bedeutet am Ende des Tages nichts, dass da irgendwie Probleme auf uns zukommen könnten. Ich gehe davon aus, dass alle, die wir da in teilweise, also ne, teilweise teilgenommen oder voll dann teilgenommen, die werden wir halt sehen.
Ja. Voll partizipiert haben dann noch Noah Fant, Laken Tomlinson, Anthony Bradford, unsere beiden Star Guards. Späßchen. Okay, das war's.
Sein, dass die nur da sind.
mit den Injury News und den Seahawks News generell. Und dann springen wir direkt rein ins Thema der Woche mit der Preview auf Woche 2. Touchdown!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, wir spielen mal wieder gegen die Patriots. Wir treffen ja nicht oft auf das Team aus Foxborough. Du hast eben gerade schon auch angesprochen im Vorgespräch. Das letzte Mal, als wir bei den Patriots gespielt haben, war im Jahr 2016. Das war, glaube ich, die erste Saison, als ich Seahawks-Fan war tatsächlich.
Ja, du Bandwagoner. Nach dem Super Bowl-Loss,
Nach dem Super Bowl-Loss. Da haben die Seahawks einen Überraschungssieg eingefahren. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, am 13. November 2016 mit 31-24. Ich erinnere mich noch, dieser legendäre Goal-Line-Stand, glaube ich, als Tom Brady noch im letzten Drive die Patriots an die Endzone der Seahawks geführt hat und sie dann von der 1 oder 2 Yard tatsächlich passend sozusagen, glaube ich, auf 4th and Goal dann.
Das war halt im Endeffekt Redemption in dem Moment für alles, was davor passiert ist. Kann ich mich tatsächlich nur dran erinnern, das war auch wieder so eine, also richtig ausgeglichen war es nicht, aber es war so ein bisschen Aufholspiel dann am Ende. Das war wild.
Ja, gutes Spiel von Russell Wilson auch, glaube ich.
Ja, richtig, auf jeden Fall.
Ja, genau, und ich glaube, danach haben wir dann auch nur noch einmal gegen die Patriots gespielt, wenn ich mich nicht täusche, und zwar 2020. Da hatten wir, glaube ich, gewonnen, aber ich kann mich nicht
erinnern. Ja, mir fällt jetzt auch kein anderes ein, wo wir gegeneinander nochmal gespielt hätten.
Generell die Patriots eins der Teams, auf die wir wirklich selten treffen. Alle 4 Jahre mal. Oder
ja, richtig. Und dann meistens in wichtigen Spielen oder sowas oder halt wirklich in so Bullshit-Nummern. Insgesamt ist der Rekord da New England 9, Seattle 10. Also wir sind da einen Sieg vorne, was aber eigentlich auch nichts mehr zu sagen hat, weil wir jetzt über eine ganz andere Generation, eine ganz andere Idee von dem, was die Patriots und die Seahawks sind, treffen. Und das ist auch das erste Heimspiel, was nicht von Bill Belichick gecoacht wird, seit Saison 99. Also da ist schon ein bisschen was länger, dass der gute Mann darum geturnt ist. Und das war ja auch letzte Woche bei uns das erste Spiel seit 14 Jahren oder sowas, wo nicht Pete Carroll an der Seitenlinie stand. Das ist was Besonderes und das kann halt auch die Spielsituation ein bisschen beeinflussen, wie das Team da sich in Foxborough drauf vorbereitet, wie die Fans drauf sind. Das ist eine Erwartungshaltung und die hatte man auch in Seattle letzte Woche. Das kann zu einem Problem werden. Foxborough ist nicht leise.
Ja, und ich habe auch gesehen, die Patriots, die wollen richtige Schärfe ins Spiel reinbringen, weil sie ja jetzt anhand der, wegen diesem 10-jährigen Jubiläum des Super Bowl 49 Gewinns auch Spieler wie Malcolm Butler und Co., also die ganzen Super Bowl-Sieger, für das erste Heimspiel der Saison jetzt eingeladen haben. Ich glaube, Malcolm Butler darf auch irgendwie, ich glaube, in Seattle hisst man die Flagge. Ich weiß nicht, was man bei den Patriots macht. Das Äquivalent dazu ist
Tee ins Wasser gießen.
Tee ins Wasser
gießen. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht. Also,
doch, die haben so eine Glocke.
Ja, ich glaube, die haben so eine Glocke. Das in die Richtung macht er. Also, die wollen da richtig ein bisschen uns provozieren. Und ich hoffe mal, dass wir denen dann auf jeden Fall einen schönen Auswärtssieg bescheren und dann eine schöne Niederlage einschenken im Gegenzug. Weil die Patriots, die sind wie wir 1-0 in die Regular Season gestartet. Bei uns war es eher zu erwarten, aber die Patriots haben die Bengals geschockt und sie mit 16-10 auswärts geschlagen, womit, glaube ich, nicht viele gerechnet haben. Und nee. Ja, da stellt sich für mich die Frage, sind die Patriots trotzdem for real?
Ja, ich weiß es nicht. Es kann halt auch an den Bengals liegen, die es nie schaffen, gut in die Saison zu starten. Ja. Egal, ob Joe Burrow fit ist oder nicht. Da gibt's ja alle möglichen Ausreden, die man dann da treffen kann. Ja, der hat jetzt mit Chase nicht vorher trainieren können und so. Und das ist halt.
Die Higgins waren nicht dabei auch.
So, ja. Ne? Also, wir werden genug Ausreden finden, warum die Bengals scheiße waren. Definitiv. Nee, also ich glaube, das ist ähnlich wie bei Seattle, einfach eine Überraschung jetzt zum Beginn der Saison, dass sie doch so vollständig sind und schon so gut zusammen funktionieren. Da muss man auch einfach, wer ist denn da nochmal der Coach? Der heißt Jared Mayo, ja. Also es sind ja so viele Mayos, Mayos oder sonst irgendwas gerade in der Liga unterwegs.
Will Levis auch noch.
Ja, zum Beispiel. Und der hat auf jeden Fall ein gutes Spiel, ein gutes erstes Spiel hingelegt und ich glaube, das wird dann trotzdem jetzt auf beiden Seiten eine Identitätsfindung sein. Wir können ja auch nicht von uns sagen, dass wir da jetzt irgendwie großartig, wir haben defensiv dominiert, aber das heißt nicht, dass das ganze Team gut ist. Wir müssen ja abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Spielen entwickelt. Und ich glaube, das sieht auch bei den Patriots so aus. Also for real würde ich sie noch nicht nehmen, aber sie sind für Woche 2 jetzt erstmal ernst zu nehmen. Wer weiß, ob die Bengals nicht doch scheiße sind. Und also nicht doch eigentlich ganz gut waren, aber die Patriots halt besser.
Ich habe so ein Grundvertrauen in die Bengals, dass die sie irgendwie wieder auf die Kette bekommen nach den letzten
Saisons. Ja, ich
glaube halt auch. Und muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich habe das Spiel nicht komplett geschaut, nur die Highlights, die 10-Minuten-Version tatsächlich nur, aber selbst da hat man halt schon gesehen, dass da wirklich fluky Plays mit drin waren, die halt komplett in die Richtung der Patriots gelaufen sind. Also dieser Fumble von Hudson war das direkt an der Endzone, der normalerweise zum Touchdown führt. Dann ein Muffed Punt, in die Patriots dann, glaube ich, zumindest in Punkte verwandeln. Da muss ich sagen, es ist schon viel in die Richtung von New England gelaufen, auch in diesem Spiel, damit die das auch gewinnen, weil die Offense hat sich wirklich auch sehr schwer getan. Jacoby Brissett stand, glaube ich, bei 60% seiner Dropbacks unter Druck. Da können wir jetzt gleich auch in den Matchups noch drauf eingehen. Für mich sind sie nicht for real tatsächlich, aber die Defense ist definitiv nicht zu unterschätzen und das könnte uns noch Probleme geben. Und damit würde ich sagen, ab in die Matchups. Und da fangen wir einfach mal an. Mit dem der Patriots Offensive gegen die Seahawks Defense, das sehe ich zumindest einen ziemlich großen Vorteil für unsere, zumindest nach Woche 1, Top 5 Defense der Liga, oder?
Ja, ich sehe da auch einen Riesenvorteil in dem Moment. Wir haben da mit dem Left Guard und dem Left Tackle, die ausfallen, glaube ich, eine ganz gute Chance durchzukommen. Wir haben im letzten Spiel gesehen, dass die Defensive Line hält und dass sie auch ordentlich Druck aufbauen kann, und zwar von allen Seiten. Ich möchte da gerne Leonard Williams auf jeden Fall in den Vordergrund stellen, der wirklich überall auf der Line gespielt hat, überall hingeschoben worden ist, total versatiler Spieler in dem Spiel gewesen ist. Ich glaube, wie viel Pressures? 8 oder sowas hat er da?
Das war
auf jeden Fall schon ordentlich. Und auch alles, was dahinter passiert ist, war wirklich gut. Byron Murphy hat jetzt nicht großartig strahlen können, aber wenn man sich das Spiel anschaut, dann sieht man, dass er oft double-teamed wurde, weil man ihn unter Kontrolle halten wollte, wodurch dann Leonard Williams oder auch ein Derek Hall und ein Boye Mafe sehr profitiert haben.
Ja, ich muss sagen, während dem Spiel ist sowieso für mich überraschend gewesen, dass die Seahawks die höchste Pressure Percentage hatten, glaube ich, an den meisten Spieltagen. Das kam mir während dem Spiel gar nicht so vor, muss ich sagen. Und auch die Performance von Byron Murphy, die du gerade angesprochen hast, der ist mir während dem Spiel gar nicht so aufgefallen, aber ich habe mir dann mal so ein Cut-Up danach angeguckt von seinen Pass-Rush-Snaps und der hat eigentlich ziemlich gut gespielt und hat die Pocket relativ gut pushen können, damit auch für die Edge-Rusher des Seahawks sozusagen denen in die Karten gespielt.
Ja. Er hat auch, wenn du das Spiel gesehen hast, Ich fand, es waren viel mehr Snaps, wenn man hinter die Statistik gesehen hat, als das, was man während des Spiels wahrgenommen hat. Ich meine, klar, wir haben immer nur diese Seitensicht, ne? Und dann ist es immer schwierig zu sehen, welche Spieler jetzt alle wirklich auf dem Feld stehen. Aber er war zu 58% der Zeit halt auf dem Platz. Und das ist, also, das hat sich mit Pressures und mit Sacks nicht wieder gespielt. Aber wie gesagt, er hat halt die Möglichkeiten gegeben, unter denen dann Leonard Williams und Boye Mafe spielen konnten, weil er sehr häufig zwei Offensive-Liner beschäftigt hat. Meistens einen Guard und den Center, hat wenig außen gespielt, viel in der Mitte, also klassisch Defensive Tackle. Das war schon spannend zuzuschauen. Und ich glaube, da kann auch noch mehr kommen.
Ja, definitiv. Und da sehe ich auch schon wirklich, zumindest, wie gesagt, einen Angriffspunkt wieder, wenn man die starken Edge-Rusher und Interior-Pass-Rusher der Seahawks eben sich da anguckt und dann sieht, dass die Patriots wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, ohne ihren Starting-Left-Tackle spielen werden. Da wird wahrscheinlich Vedarian Lowy, einen 6-Runden-Pick aus dem Jahr 2020, starten, der ja nicht mal ein durchschnittlicher Tackle in der Liga ist. Meiner Sicht, starten, und auf Left Guard wird wahrscheinlich einen Practice Squad Elevation Spieler starten mit City So.
Ja, der nicht mal irgendeine Grade hat auf PFF. Also, wie gesagt, wir wissen alle, man muss selber wissen, was man von PFF hält, aber wenn er nicht mal auftaucht, ist schon schwierig.
Ja, also die haben da wirklich mehrere Weaklings in der Offensive Line, die wir, glaube ich, ja dann ausnutzen werden, gerade Boye Mafe vielleicht gegen den Left Tackle oder Leonard Williams gegen den Left Guard oder den Right Guard der Patriots, die wirklich ziemlich anfällig waren in Woche 1. Und ja, darunter hat dann auch die Effizienz der Patriots Offense gegen die Bengals ziemlich stark gelitten, würde ich sagen. Ich habe es ja schon angesprochen gehabt, Brissett hatte eine wirklich sehr hohe Pressure Rate gegen sich. Und ja, selbst ein Quarterback, der zu den Besten der Liga gehört, kann mit einer Pressure Rate, die so hoch ist gegen sich, ja, nur bedingt was ausrichten gegen eine Defensive und dann auch noch gegen eine Defensive der Seahawks, die neben dem Vorteil, was dem Pass Rush gegen die Offensive Line der Patriots angeht, noch eine Secondary hat, die dann halt einmal die Broncos Receiver in der letzten Woche relativ gut dominiert hat und dann auch noch auf ja ein wirklich fragwürdiges Receiving Core der Patriots trifft.
Ja.
Also
ja, und ansonsten
wäre da halt, ich wollte noch kurz auf die kannst du einen Wide Receiver der Patriots nennen?
Nein. Und nicht ohne drauf zu schauen.
Ja.
Ich wollte nur kurz zur Defensive Line gesagt haben. Sure. Run Game war gut letzte Woche. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach da noch zugehört. Und jetzt gleich können wir da dann im Matchup noch mal weiter drauf eingehen. Also auch Run-Game für die Seahawks Defensive Line war gut. Und das ist das, womit die Patriots am ehesten angreifen wollen. Und jetzt kommen wir zu dem, wo du hin wolltest, nämlich zu den Wide Receivern, die Arsch sind.
Ja, definitiv. Also da laufen Spieler rum wie Tyquan Thornton, KJ Osborne, die da die als die Starter eben drinstehen, DeMario Douglas im Slot. Ich weiß nicht, also ich sehe da wirklich nicht, wie die großartig Separation kreieren sollen, dann gegen dann Wohlen, Witherspoon und Co.
Ja, und auch Contested Catches sehe ich nicht.
Ja, also wenn, dann sehe ich halt die Angriffspunkte eher für die Patriots, dass man halt je nach Gamescript, wenn das gut läuft für sie, wenn man jetzt nicht direkt irgendwie in Rückstand gerät, dass man dann irgendwie über den Lauf halt es schafft.
Ja.
Ich
hoffe, die Wide Receiver sind gut im Blocken. Für sie, nicht für uns.
Ja.
Weil, also ich weiß nicht, wie sie sonst spielen sollen. Und dementsprechend wird das Spiel auf jeden Fall mehr über den Run laufen auf Patriots-Seite als über den Pass. Das glaube ich schon sehr stark, weil wenn du es dir anschaust, also wie sollen Osborne und Thornton da wirklich gegen Witherspoon und Woolen oder gegen Trey Brown großartig anstinken? Das ist eine Sache, die wird halt schwierig. Dann musst du Coverage irgendwie wirklich komplett, die Coverage muss in die Hose gehen, dass du einen Broken Play hast und das Brissett dann halt einfach durchspielen kann.
Also,
aber ansonsten sehe ich es nicht. Also die Accuracy ist nicht von ihm, von seiner Seite aus da und die Wide Receiver sind nicht gut genug dafür.
Zumindest hat Brissett gegen die Bengals halt fehlerlos, einigermaßen fehlerlos
gespielt. Auf jeden Fall, ja, das muss man ihm lassen.
Das muss man ihm lassen und das wäre dann auch ein Schlüssel zum Sieg, aber er hat halt auch nicht viel gemacht. So. Er wurde 121 Yards geworfen, kein Touchdown, kein Pick. Wo man halt sich die Frage stellen muss, was kann die Patriots da gegen die Seahawks Defense ausrichten, wenn sie das Laufspiel halt gar nicht auf die Kette kriegen. Ich setze Jacoby Brissett trotzdem auf jeden Fall um einiges stärker an diesem Punkt ein als Bo Nix.
Ja.
Ich glaube, dass er schon das ein oder andere Play machen kann und auch dann vielleicht mal über das ein oder andere Big Play dann mehr als jetzt letzte Woche gegen die Broncos, wo wir eigentlich nahezu nichts kassiert haben, aber ich sehe halt einerseits einen stärkeren Quarterback gegen uns, andererseits aber auch eine schlechtere O-Line.
Ja,
plus
ich auch sagen.
Schlechteres Receiving Core, was das Ganze wieder so ein bisschen negiert. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt.
Das kann halt sein, dass du dann, also da könnte sich die D-Line und die Defensive Backs im Endeffekt abwechseln, wer da großartig für den Pressure am Ende sorgt. Also ob es sowas wie Coverage-Sacks gibt oder ob die D-Line so viel Druck macht, dass man gar keine wirklichen Bälle anbringen kann. Das ist, glaube ich, da schon die interessante Variante, welche der beiden Einheiten der Defensive da wirklich den Ton angibt. Und ich glaube, das kann halt wirklich ein Wechselspiel werden, wer da das Spiel dominieren kann.
Ich bin dann mal gespannt, inwiefern wir schematisch Unterschiede bei der Seahawks Defense sehen im Vergleich zur Woche 1. Man hat ja viele unterschiedliche Coverages gespielt, aber zum Beispiel hat man wenig so Creeper und Simulated Pressures und so eingesetzt. Ich glaube, nur sechs Stück, glaube ich, was zumindest ein Stück weit weniger ist als das, was jetzt McDonald in Baltimore eben gezeigt hatte. Ich glaube, das war vielleicht auch der Woche 1 einfach geschuldet, dass man da die Defense noch nicht so wirklich überfordern wollte und vielleicht auch einfach der Stärke der gegnerischen Offense, dass man da noch nicht alles gezeigt hat. Ich bin gespannt, ob man das schon gegen die Patriots dann verstärkter macht, dass man diese defensiven Anpassungen da in die Richtung macht, dass man da vielleicht mehr so Sim Pressures, Creepers und so eben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man will natürlich auch am Anfang der Saison nicht alles schon auf Film haben, was der Gegner dann über die Saison hinweg gegen einen einsetzen kann. Jetzt haben die Broncos gar kein Game-Tape gehabt von den Seahawks, außer das, was in der Preseason gelaufen ist. Die Patriots haben jetzt Game-Tape von einer Woche und wenn da noch nicht alles irgendwie vorgezeigt wird, wovon ein Jacoby Brissett schon mal ein bisschen was ablesen kann, dann ist das ja nicht schlecht. Ein Bo Nix kannst du auch mit einer einfachen Coverage und mit einem weniger versatilen Defensive Line Spiel da in Probleme bringen, weil er da vielleicht dann das Defensive Scheme falsch liest. Und einen Jacoby Brissett, der ja auch schon ein paar Jahre in der Liga ist, der hat halt auch schon viel gesehen. Und da wirst du vielleicht eher mit sowas um die Ecke kommen müssen, also mit Stunts oder ähnlichem. die ihn dann unter Probleme, in Probleme zwingen könnte. Wobei, ja, da sind wir wieder bei dem Thema der Offensive Line der Patriots. Wie viel müsst ihr da tatsächlich tun?
Ja, definitiv. Also, ich bin gespannt, wie sich das gestalten wird. Also, ich bin auch kein Filmguru wie andere, aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade hier mit diesen unterschiedlichsten Coverages, die Seahawks irgendwie in der Defense auch schwerer ausrechenbar sind für Quarterbacks.
Ja,
zumindest
in
Woche 1 hat man den Eindruck gehabt, dass man die Tendenzen zumindest schwerer lesen kann, was glaube ich auch ja eine Stärke eben von Mike Donald ist, der auch wirklich situativ einfach super Playcaller ist, schon in Baltimore letztes Jahr war. Schon in Baltimore letztes Jahr war und ja, ich bin gespannt, wie sich jetzt weiterentwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Defense und das konnte ich in den letzten Jahren nicht wirklich sagen.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon ganz geil, dass man sagen kann, wir freuen uns auf die Defense und wenn die Offense nicht so spielt wie in der ersten Halbzeit oder wirklich im ersten Quarter, dann könnte das ja auch was werden. Das müssen wir dann mal abwarten.
Ja, genau.
Ja, muss man da den Broncos auch einfach lassen. Tolles Special-Team-Play, jedes Mal uns bis an die Line gestellt. Da gab es halt Probleme dann einfach. Und vielleicht sieht das gegen die Patriots dann anders aus. Wir haben jetzt ein Spiel durch für die Offense und da könnte es dann ja ein bisschen ausgeglichener aussehen, was die beiden Hälften ansieht. Und man braucht nicht mehr so große Anpassungen machen wie beim letzten Mal.
Ja, man muss auch sagen, jetzt bei dem Spiel gegen die Bengals hatte ja Ramondre Stevenson, der Running Back, ein zumindest zahlentechnisch gutes Spiel. 120 Rushing Yards, ein Touchdown. Generell war aber das Run-Game trotzdem nicht sonderlich effizient. Also die Dropbacks waren tatsächlich effizienter bei den Patriots am Ende des Tages. Aber sie konnten damit die Uhr gut runterlaufen.
Ja, das wird wichtig.
Das wird wichtig. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, schon irgendwo ein Schlüssel, den Lauf auch zu stoppen, einfach der Patriots.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das nicht so schwer wird, wie man sich das vorstellt. Klar, man muss die Tackles gut setzen. Das hat man gesehen, wenn dann McLaughlin letzte Woche einmal quasi durch war, dann wurde es halt auch wieder schwierig. Aber das Tackling war ja wesentlich verbessert im Gegensatz zu dem, was wir letzte Saison gesehen haben. Ich mache mir da weniger große Sorgen. Da wird ordentlich zugepackt. Da wurde im Training ja auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass mit viel Kontakt trainiert wird. Und ich glaube, dass das hier halt auch von Vorteil sein wird, dass man das trainiert hat. Und ich denke, da wird man Stevenson vielleicht nicht sehr gut unter Kontrolle haben, aber man wird ihn nicht so gut aussehen lassen, wie er gegen die Bengals ausgesehen hat. So, jetzt habe ich es gesagt und ich hoffe, er wird mich nicht lügen strafen.
Ja. Stevenson in all seinen Laufversuchen hatte einen Expected Points pro Play von 0,0. Antonio Gibson, der zweite Running Back, dann von minus 0,25, der hat es ein bisschen runtergezogen. Ah. Jacoby Brissett 0,05 EPA pro Dropback in dem Spiel. Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir mal auf die andere Seite des Balles. Und das ist, denke ich mal, ein Matchup, das uns weniger gut zu Gesicht steht? Fragezeichen.
Ja, schwierig. Also gerade die Defensive Line der Patriots und da namentlich dann genannt Keon White, das könnte schwierig werden.
Ja, also Keon White hatte jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Bengals. Hatte 2,5 Sacks, kann es sein. Ich habe jetzt aber auch heute noch auf Twitter gesehen, dass er anscheinend gar nicht so viele Pressure hatte. Ich müsste nochmal auf seinen Pressure Rate schauen.
Nee, er ist auf jeden Fall nicht in der Chart gewesen, die man so in den letzten Tagen hat rumwabern.
Also er hat, glaube ich, auch viele seiner Sacks dann direkt verwertet, so wie ich bekommen habe, was eigentlich dann positiv stimmen darf, wenn er zumindest nicht der Game Wrecker war, der dann wirklich auch nicht nur die Sacks gesammelt hat, sondern auch ständig beim Quarterback war. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob er von der rechten oder von der linken Seite rusht, aber wäre wahrscheinlich besser für die Patriots, wenn sie ihn gegenüber
Stone Vorteil
aufstellen. Genau. Ich habe gerade mal geguckt bei PFF, also er hatte tatsächlich nur 3 Quarterback-Pressures.
Ja, also dann wäre das ja wenigstens etwas, worüber man sich freuen kann an der Stelle. Trotzdem hat er ein herausragendes Spiel gehabt. Und ich glaube,
definitiv, er war halt immer da, wenn man ihn brauchte und hat halt die Entscheidung.
Ja, ganz genau. Und ich glaube halt, dass das sehr kompliziert werden kann, ihn aufzuhalten. Ich glaube, dass er eigentlich gelistet ist, um links zu spielen, aber er wird überall in der Line spielen können und dementsprechend werden sie ihn relativ häufig auf rechts stellen, weil warum sollte man ihn gegen Cross stellen und ja, also und gegen Tomlinson, die beiden zusammen, glaube ich, sind da auf der linken Seite auf jeden Fall wesentlich stabiler als alles, was man rechts in der Offensive spielen lassen kann. Da werden wir vielleicht eher mal ein 12 Personal kriegen, damit die Titans da noch mal ein bisschen unter die Arme greifen können.
Definitiv. Ja, und wie wir gerade auch über die Offensive Line der Patriots gesprochen haben, müssen wir jetzt halt eigentlich noch mal die der Seahawks ansprechen, die dann jetzt eben auf die Passrusher der Patriots trifft, die jetzt aber nicht Christian Barmer zur Verfügung haben, der noch verletzt ist. Das ist eigentlich der Top Defensive Tackle der Patriots. Das ist sehr gut für die Seahawks, glaube ich.
Ich glaube auch.
Stelle von ihm spielen Dietrich Wise und Daniel Equale, den kannte ich jetzt tatsächlich nicht.
Nee, sagt mir auch nichts. Aber hey, wie viele Patriots-Fans können bei uns die Defensive Line aufzählen?
Fair.
So, ne? Hey,
es ist nur so, dass man trotzdem da mal schauen muss, wie gut unsere Protection halt jetzt gegen den Pass-Rush der Patriots hält. Ich setze den Pass-Rush der Broncos eigentlich auch stärker ein als den der Patriots, muss ich dazu sagen. Also mit Zach Allen und Co.
Ja, namenhafter auf jeden Fall. Besser können wir halt jetzt noch nicht hundertprozentig sagen.
Ja, also ich glaube schon einen Ticken besser und gerade ohne Christian Barmore.
Ja.
Deswegen, ja, muss man mal gucken. Also George Fant wird, glaube ich, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er spielen wird.
Nee, gehe ich auch nicht von aus. Und dann wird es auf der rechten Seite der Offensive Line halt wirklich schwierig. Ne?
Michael Jarrell wird dann wahrscheinlich der Backup-Right-Tackle. Michael Jarrell ist der Rookie, der jetzt als Undrafted Free Agent. Nee, doch, als Undrafted
Free Agent. Nee, gar nicht. Mike Jarrell ist in der 6. Runde gekommen.
Ja, oder so, in die Richtung war es.
Ja. Der irgendwie sowas. Also nah dran an Undrafted Free Agent. Ist aber eine schöne Geschichte gewesen.
Definitiv. Ah, das haben wir übrigens vergessen, ne, in den Seahawks News. Der Sheriff is back in town.
Ah, yo, richtig, das ist aber heute Nacht, glaube ich, passiert, ne?
Ja, ja. Also mal, Jamie Sheriff, den hatten, unser Preseason-Star, der von den den Panthers in den 53er-Roster geschnappt wurde, von unserem Practice-Squad aus, der wurde jetzt entlassen von den Panthers und ist jetzt zurück bei den Seahawks. So viel dazu.
Genau, an der Stelle halt einfach kleiner Ostküstenurlaub und wieder zurück.
Ja. Und ein Gamecheck für Regular Season abgeholt, auch nicht zu
unterschätzen. Richtig.
Das ist bedeutend mehr als Practice Squad Player.
Du hattest Mike Jarrell angesprochen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man auf Guard vielleicht nochmal gucken wird, ob man da nochmal jemanden hochzieht. Also Sotea Lomea war ja letzte Woche aus dem Practice Squad elevated worden für das Spiel und dann auf Inactive gesetzt, was komisch war, aber naja. Vielleicht ist das dann jemand, der dann active bleibt, falls dann nochmal was in der Offensive Line passieren könnte.
Ja, jetzt, wo du es schon ansprichst, Guard, ich hoffe ja immer noch, dass man dann auch mal Christian Hansen eine Chance gibt, aber ich rechne jetzt noch nicht damit, dass es in Woche 2 passiert, es sei denn, Redford verletzt sich irgendwie nach ein paar Snaps.
Ja, also
oder ich spielt halt komplett katastrophal, aber ich hätte ihn tatsächlich auch schon in Woche 1 gebannt, muss ich sagen.
Auch. Ich glaube, ich hätte es auch einfach ausprobiert. Viel schlimmer hätte er nicht spielen können. Tomlinson hat ja eigentlich bis auf den Safety okay gespielt. Das war nicht großartig, aber das war okay. Aber
er wurde auch einmal sehr böse geschlagen, zumindest.
Ja, gut, aber einmal, die restliche Spiel, würde ich sagen, sah die linke Seite eigentlich ganz ordentlich aus. Das größte Problem war immer rechts und ich kann mir vorstellen, wenn Bradford die erste Halbzeit wieder so spielt, wie er es beim letzten Spiel gemacht hat, dann wird man einfach Christian Haynes reinschmeißen und gucken, was da passiert. Das kann nicht viel schlimmer werden.
Ja, also was man ihm zugutehalten muss und auch Tomlinson war, dass es Runblocking dann in Halbzeit 2 auch von dem Guards ziemlich gut war.
Auf jeden Fall.
Nur an irgendeinem Punkt muss man sich dann schon fragen, wie viel schlechter ist denn jetzt wirklich das Runblocking beispielsweise von Christian Haynes, wenn überhaupt? Und brauchen wir nicht mehr Stabilität in der Pass Protection, einfach die Baseline der Offense hochzuhalten oder höher zu
erhöhen. Das Runblocking war ja auch eigentlich Christian Haynes Spezialität, als er vom College gekommen ist. Nicht unbedingt Passblocking, sondern eher Runblocking. Das Weitere muss man dann sehen, wie das wird.
Ja, und ja, da sind wir ja schon beim Thema Laufspiel. Jetzt hatte man ja, das Debüt von Ryan Grubb als Offensive Coordinator. Es war sehr holprig in Halbzeit 1. Hatte da ja sehr dürftigen offensiven Output. Und in Halbzeit 2 ist man dann verstärkt so ein bisschen aufs Laufspiel gegangen, was dann auch gut funktioniert hat mit dem guten Run-Blocking der Offensive Line der Seahawks. Und hat auch ein paar Anpassungen schematisch vorgenommen. Glaubst du, dass das vielleicht auch ein Weg ist, um einfach die Offensive Line im Passblocking zu entlasten gegen die Patriots, oder vertraust du der Offensive Line, dass man auch passlastig gegen den vielleicht etwas schwächeren Pass Rush der Patriots in das Spiel gehen kann?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch versucht, mit den Run zu gehen, gerade weil die Coverage, also die Secondary der Pats ja auf jeden Fall ganz ordentlich ist, mit einem Gonzalez, mit den beiden Jones, könnte das ja schon eher ein Gameplan sein, wo man sagt, man versucht es über den Lauf alles ein bisschen zu entlasten und dadurch hoffentlich irgendwie die Wide Receiver dann, wenn die Line dann mal Pass blocken muss, genug Zeit zu geben, um frei zu werden. Aber das ist halt immer ein bisschen fraglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Spiel ist, wo man viel versucht, über die Mitte des Feldes zu gehen, weil die Linebacker nicht unbedingt so das Sahnestück sind. Mhm. Tawai ist da, ja. Aber
Kyle Ducker ist vielleicht ein relativ gutes Strong Safety, würde ich sagen. Aber
ja, das ist richtig, aber ich glaube, Javon Bentley spielt.
Auf Linebacker,
wenn ich das
richtig
gesehen habe. Auf Linebacker. Ja. Also du warst gerade bei Outside, ja. Ja, also könnte ich mir halt vorstellen, dass man da hingehen könnte, klar. Dagger auf Safety ist interessant in dem Moment, aber ich könnte mir vorstellen, dass man es versucht, wirklich mit nicht so tiefen Routen, dafür dann aber schnell zu spielen und damit dann auch versuchen könnte, die Offensive Line zu entlasten. Aber Run Game wird, das hat man ja auch vorher so kommuniziert, etwas sein, was man forcieren möchte. Und man hat ja keine schlechten Running Backs, muss man jetzt gucken, was mit Kenneth Walker ist, ob das irgendwie was ist, was bis in den Spieltag reingeht mit seiner Verletzung, oder ob das wirklich jetzt einfach eine Schonung ist, weil man sagt, naja, wir brauchen ihn nicht trainieren lassen. Das, was er machen soll, hat er schon in Woche 1 gezeigt, dass er das kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich eine Sache ist, um ihn zu schonen.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss vor dem Matchup mit den Cornerbacks der Patriots. Mit Christian Gonzalez ist schon ein guter, junger Cornerback. Dann eben, ja, du hast schon angesprochen, Marcus Jones und ja, Jonathan Jones.
Genau.
Die beides ja wirklich solide bis gute Cornerbacks sind. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup, wo wir vielleicht dann auch mit schematischen Kniffen versuchen müssen, unsere Receiver frei zu bekommen.
Weil
ich den Cornerbacks der Patriots schon auch viel zutrauen, muss ich sagen. Aber ja, generell können wir da schon auch über das Passing-Game, ich glaube, wenn die Protection zumindest einigermaßen hält, und ich bin da ein bisschen optimistischer als gegen die Broncos, dann da auch Schaden anrichten auf jeden Fall.
Ja, also von weit außen, wenn Josh Uche rushen will oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass man das noch aufgefangen bekommt. Und dann muss man mal schauen. Also ja, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, kurze Intermediate Routes, wo Gino den Ball schnell rausbekommt. Das könnte etwas sein, was funktioniert, weil je weniger Zeit die Offensive Line wirklich den Druck halten muss, desto besser, glaube ich, an der Stelle.
Ja, definitiv. Hast du sonst euch irgendwelche Anmerkungen zu diesem Matchup speziell?
Nö, nee, ich glaube eigentlich nicht.
Wenn nicht, könntest du direkt schon mal einen Tipp abgeben. Was glaubst du, wie geht's aus?
Ja, also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie die O-Line sich schlägt, was man da gegen Keon White machen kann. Und wenn das funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass wir viel Rushing sehen könnten, was dann auch mit Rushing-Touchdowns zu tun haben könnte, gerade für Kenneth Walker, dass man weit bis vor die Line spielt und nicht großartig mit Big Plays brillieren muss, wodurch man dann auch der Defensive gibt, ein bisschen Luft zu schnappen. Wenn die Offense länger auf dem Feld sein kann als gegen die Broncos letzte Woche und wirklich Drives runterspielen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird, wo die Seahawks einen Vorteil haben, gerade weil die Defensive da auch helfen könnte. Vielleicht sieht man auch noch einen defensiven Touchdown. Ich würde sagen, wenn alles gut läuft und die O-Line hält, dann sehe ich die Seahawks da bei 20, 24 Punkten und die Patriots so bei 14, 16 Punkte, sowas. Also 14, sagen wir mal 16 zu 24. So würde ich es ungefähr sehen, wenn alles gut läuft.
Okay. Ja, ich bin da in einer ähnlichen Range unterwegs, glaube ich. Ich glaube, es gibt halt Regressionen für beide Teams in unterschiedliche Richtungen geben, und zwar, dass die Patriots nicht diese fluky Plays haben, die in ihre Richtung gehen werden, und die Seahawks auch keine zwei Safeties dem Gegner schenken werden. Was, glaube ich, dann auch dazu führt, dass es eine deutlichere Angelegenheit wird, als es den Patriots-Fans vielleicht lieb ist.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass der Pressure of Brissett ihn nicht vielleicht zu mehr Fehlern zwingen wird, aber ihm Probleme machen könnte. Und er hatte Turnover-Worthy-Plays von 3,5%. Geno hatte gar keine Turnover-Worthy-Plays, auf jeden Fall laut Statistik nicht. Das kann man sehen, wie man möchte. Vielleicht kommt es dann zu größeren Fehlern, die dann die Secondary von uns bestrafen kann.
Ich glaube, so, falls er dann auch keine macht, wird er wahrscheinlich dann halt auch nichts reißen, sozusagen.
Nee.
Wenn er keine Picks wirft, dann wird es wahrscheinlich keinen großen Output geben im Passing-Game. Deswegen, ich sehe uns da ein bisschen langsamer wieder reinstarten mit der Offense ins Spiel. Gegen eine wirklich gute Passing-Defense, der gute Secondary der Patriots, aber auch eine ein bisschen anfälligere Run-Defense, zumindest war es in Woche 1 auch so gegen die Bengals. Und glaube, dass wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Laufspiel, wie du schon sagst, sehen werden bei den Seahawks als jetzt zu Beginn des ersten Spiels gegen die Broncos und darauf aufbauen, dann aber auch das eine oder andere Big Play mit unseren Wide Receivern machen können im Passing Game. Da gehe ich schon davon aus. Ich glaube auch, dass JSN diese Woche ein bisschen stärker eingebunden wird, ein paar mehr.
Es wird nicht abreißen, wir werden das jede Woche predicten. Jede Woche JSN wird dieses Spiel ich endlich aufreißen. Wirklich,
Ich weiß auch, dass wir das letzte Song jede Woche gesagt haben.
Jede Woche. Ja, aber ich kann es mir halt wirklich vorstellen, wie gesagt, wegen der Linebacker, die ich angesprochen habe, klar, Safety, da nochmal eine andere Angelegenheit, aber wenn man mit einem Jigba da wirklich in die kurzen Pässe kommen kann, das wäre schon wirklich von Vorteil.
Ja, und ich bin dann bei einem 20 zu 10 für die Seahawks. Und ja, das waren unsere Tipps und dann können wir jetzt noch schnell ins Two-Minute-Warning.
Vorher habe ich noch eine Frage, Henry.
Ja.
Und zwar, wir haben letzte Woche relativ überraschend dann gesehen, dass es eine Two-Point-Versuch gab von den Seahawks, anstatt auf ein Field Goal zu gehen oder auf einen Extra Point. Glaubst du, dass das etwas wird, was wir diese Woche auch wieder sehen könnten? Dass man versucht, eher mit zwei Punkten weiter in den Vorsprung zu gehen, als den einen Punkt vom Field Goal zu nehmen oder vom Extra Point?
Ich weiß nicht, ob es so einen großen Vorteil gibt, das zu tun, wenn man noch so früh im Spiel ist tatsächlich. Weil das hätte den Seahawks tatsächlich auch wehtun können am Ende des Tages.
Auf jeden Fall.
Zumindest was jetzt das angeht, ich kann dir da keine Antwort drauf geben tatsächlich, aber wenn wir bei dem Thema generell schon sind, muss ich sagen, dass ich glaube, dass die Herangehensweise so ein bisschen stärker Analytics-mäßig geprägt ist. Man ist ja auch, glaube ich, für einen Fourth Down gegangen in dem Spiel, wenn ich mich nicht
täusche. Ja,
und stimmt eigentlich grundsätzlich dann positiv. Ich glaube, dass Mike McDonald da auf jeden Fall ein bisschen progressiver eingestellt ist als Pete Carroll. Und er muss auch sagen, er hat seine Timeouts sehr gut gemanagt. Das war ein Flaw von Pete Carroll, den er nie großartig rausbekommen hat. Woche 1 hat wirklich Mike McDonald das sehr, sehr gut gemacht. Generell sehr solide dafür, dass er das alles zum ersten Mal gemacht hat und das
hat. Ich würde auch sagen, man kann ihm zugutehalten. Ich glaube, das wurde auch im Recap angesprochen, dass man in der zweiten Halbzeit wirklich gesehen hat, dass es Adjustments gab. Und das war nicht nur etwas, was Ryan Grubb anstoßen musste, sondern auch was vom Headcoach kommuniziert werden muss. Und dass er da ein ganz ruhiger Typ anscheinend ist, der das dann einfach angeht, zusieht, dass es gut umgesetzt wird und sich dann auch im ersten Spiel nicht großartig hat Kirre machen lassen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall für die weiteren Spiele.
Definitiv.
Okay, dann würde ich sagen, jetzt Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau. Am Sonntag treffen wir auf die Patriots um 19 Uhr schon, also man kann da nicht so aufmerksam die Red Zone verfolgen, leider. Ich mag das eigentlich nicht so tatsächlich, ich finde das immer cool. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es
cool, die Red Zone zu schauen. Ich weiß, was du meinst.
Und wenn das um 19 Uhr ist, kriegt man halt nichts mit von der NFL gefühlt, weil man so...
Ja, du musst dich halt... Du musst dich halt irgendwie dann aktuell halten nach dem Spiel, wie sind die anderen Sachen so gelaufen. An sich, ja, würde ich auch sagen, gerade um das Spiel vielleicht nachzuschauen oder um generell einen Überblick zu behalten, sind die 22-Uhr-Spiele eigentlich immer ganz gut. Die kann man, wenn man sie nachts nicht halt sehen konnte oder wollte, am nächsten Morgen gut nachholen, aber die Red Zone nachholen geht halt einfach schlecht. Den Abend verbringen kann man einfach schöner, wenn die Red Zone läuft.
Es sind ja nur zwei oder drei andere Spiele meistens, jetzt auch letzte Woche und in dem 22-Uhr-Slot. Genau. Und die kann ich dann auch so ein bisschen auf der Red Zone, auf dem Second Screen nebenher verfolgen tatsächlich.
Ja.
Aber naja, gut. So viel zu unseren Angewohnheiten und Vorlieben, was das Football schauen und die Uhrzeiten angeht. Ja, ich weiß nicht, manche, die morgens um 6 Uhr raus müssen, die sehen das vielleicht anders.
Das kann sein.
Okay, die Seahawks spielen bei RTL im Free-TV tatsächlich, beziehungsweise werden da gezeigt, was eigentlich auch ganz cool ist. Und ansonsten, was auch noch ansteht am Sonntag, ist eine Watch-Party zusammen mit den Fans der Patriots im Herrschaftszeiten in München. Beide Teams haben ja Marketingrechte in Deutschland und ja, auch, glaube ich, deshalb ist jetzt gerade auch anlässlich dieses 10-jährigen Jubiläums des Super Bowls zwischen Seahawks und Patriots gerade diese Watch-Party angesetzt. Ich weiß nicht, bist du am Start? Nee.
Nee, ich bin nicht da. München ist mir dann für das doch ein bisschen zu weit hier oben aus.
Ja, verständlich.
Aus dem Rheingebiet.
Aber ja, wir wünschen allen, die ja dabei sind, dass sie ein cooles Spiel dann verfolgen können, zusammen mit den Patriots-Fans und dass wir natürlich erstens lauter sind und zweitens das Spiel gewinnen.
Ja, ich glaube, das könnte auch eine ganz coole Stimmung halt sein, gerade wegen dieser Jubiläumsnummer, die da auch in Foxborough abgehalten wird. Da wird es viel Trash-Talk geben. Und ich glaube,
ein paar Special Guests gibt es natürlich auch, glaube ich.
Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird heute noch angekündigt oder das wurde schon angekündigt, wer da zugegen sein wird. Soweit ich weiß, wird es auf jeden Fall ein Super Bowl-Champion der Seahawks sein, der vor Ort ist. Wer genau, kann ich jetzt gerade nicht sagen.
Ja, ich habe auch gehört, die Karten, das Kontingent, das wir zur Verfügung hatten, die sind schon vergriffen laut unserer
Genau, Präsi. Unsere sind weg.
Okay. Aber ja, viel Spaß euch allen, die da am Start sind auf jeden Fall. Und,
ja, genau, schickt ein paar Bilder.
Schickt gerne Bilder, das ist dringend, wird das benötigt für unsere Socials. Ansonsten eine letzte Ankündigung noch. Ich war auch unter der Woche selbst zu Gast beim Trash Talk Patriots Podcast. Da habe ich aber auch ein bisschen über den State of the Seahawks gesprochen. Aber wen es interessiert, da gerne reinhören. Da sind wir auch ein bisschen auf die Matchups eingegangen. Und ja, ansonsten war es das für diese Folge. Wir melden uns dann am Montag oder Dienstag. Ich glaube am Montag schon mit der Recap und besprechen dann hoffentlich den Auswärtssieg des Seahawks bei den Patriots.
Ja.
Und ja, damit bleibt uns nur noch eines zu sagen und zwar ciao, ciao und go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.